wenn ich jetzt das Mikrofon hier durch die Reihen laufen lassen würde und würde euch die Frage stellen, was macht für euch Gemeinde aus? Dann würden wahrscheinlich ganz viele unterschiedliche Antworten kommen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, aus dem Block hier drüben würde man sagen, Gemeinde und Gottesdienst macht für mich aus Yugi. Manche würden sagen, es sind die Ranger, der Gottesdienst, die Predigt, der Lobpreis. Manche würden auch sagen, es ist die Verantwortung, Menschen zu dienen und Gott zu dienen, in die Mission zu gehen oder missional hier in der Gegend unterwegs zu sein. Und wahrscheinlich würden auch noch ganz viele andere Sachen auch dazukommen. Und all das hat seinen Platz und das ist wichtig. Aber wie Julia vorhin schon gesagt hat, eben, was ist es, woher diese Kraft aus diesem, was Gemeinde macht und wovon Gemeinde lebt, was ist diese Kraft, die das alles durchzieht? Und was ist der Kern davon? Und Gemeinde ist das in allererster Linie nicht das, was wir für Gott tun, sondern dass Gott vor allem in uns ist und was er durch uns macht. Gemeinde ist nicht das, was wir für Gott tun, sondern das, was Gott in uns und durch uns macht. Und wenn wir das verstehen und das immer wieder auch so in unserem Alltag mit hineinnehmen, nicht einfach nur in die schöne Zeit im Gottesdienst, sondern auch in unseren Alltag mit hinein, dann verändert das ein grundlegendes Denken bei uns. Wenn wir merken, hey, da ist Gott mit dabei in all dem, wie Gott mich verändert, wie wir unseren Alltag gestalten und leben, wie wir Gemeinde gestalten und leben und was daraus alles entsteht. Und eben alles beginnt mit dem, dass Gott da ist. Nicht mit unserem Tun, nicht mit unseren Strukturen, nicht mit dem, was wir uns vornehmen, sondern dass Gott da ist in all dem. Und in der Bibel, wir machen so eine kleine Reise vom Alten Testament hin zum Neuen Testament, wo verschiedene Bilder sind, wo beschrieben wird, wie Gott in seiner Gegenwart in uns unterwegs ist. Und das erste Bild, wo wir eintauchen wollen im Alten Testament, das ist relativ schlicht, aber überraschend tief auch, von dem, wie Gott wohnen will und wo Gott wohnen will. Und es ist so diese Antwort darauf, auf eine ganz tiefe Sehnsucht, wo ich von euch unterstelle, dass die jeder im Herzen spürt. Diese Sehnsucht, dass da irgendwie mehr ist, dass wir mehr für mehr geschaffen sind, als einfach nur irgendwie auf der Welt zu sein und irgendwie da so herumzulungern und irgendwelche Sachen zu machen, sondern dass eine Sehnsucht da ist, dass jemand da ist, der viel, viel größer ist als das, was wir wahrnehmen. Gott will bei den Menschen wohnen. Und im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, in Kapitel 25, Vers 8, sagt Gott zu den Israeliten: Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Und das ist dieses Entscheidende. Ich, Gott, möchte bei ihnen wohnen. Ich, Gott, habe den Wunsch, diese Gegenwart der Menschen zu erleben und bei ihnen zu sein. Nicht andersherum, das Volk sehnt sich schon auch danach, aber es ist, wo Gott sagt, hey, ich habe diese Sehnsucht, bei den Menschen mit dabei zu sein. Und dann sagt er ihnen, hey, ich möchte euch begegnen. Und schafft da verschiedene Möglichkeiten. Am Anfang ist es das Bild der Stiftshütte. Und es ist nicht einfach nur ein Bild, wo er sagt, komm, baut mir etwas, dass ich endlich kommen kann und begrenzt sich dadurch irgendwie selbst, sondern es ist auch diese Sehnsucht von Gott, uns da entgegenzukommen, von seinem Wunsch, den er von Anfang an schon hat, bei den Menschen zu sein. Und dass er ihnen sagt, hey, ich gebe euch einen Weg, wie das funktionieren kann. Und es ist die Antwort auf die Sehnsucht, die die Menschen haben und die Antwort, Gott da auch zu begegnen, in seiner Nähe auch zu sein. Und dieser Wunsch zieht sich eben von Anfang an. Wenn wir im Schöpfungsbericht sind, merkt man, Gott schafft die Menschen, damit Gemeinschaft da ist. Von Gott und zu den Menschen und zwischen den Menschen gemeinsam da unterwegs zu sein. Und klar, dann kommt diese Spannung auch mit hinein, mit dem Sündenfall und auch diese Ebenbildlichkeiten, die Gott uns hineingeschaffen hat, ist dann zerbrochen. So dieses Ziel, in dieser Gegenwart Gottes zu sein, funktioniert so nicht mehr, weil Unheiligkeit hineingekommen ist und weil die Menschen an dem Ziel, was Gott für sie gelebt, vorgedacht hat, gar nicht mehr funktioniert. Nicht mehr der Mensch als der Tempel Gottes sein kann, in jedem persönlich. Und dafür schafft Gott einen Übergang. Und das ist eben zum Anfang auch die Stiftshütte hin. Und das ist kein Rückschritt zu sagen, okay, gucken wir erstmal, was wir da machen, sondern das ist ein Übergang zu was viel, viel Größerem. Nachher ist es dann auch noch der Tempel, der dann aufzeigt, hey, das ist nicht einfach nur eine Distanz oder da baut man jetzt irgendwas Großes hin, sondern das ist dieses Zeichen, dass Gott den Anfang machen will, diesen Schritt zu sagen, hey, ich suche die Nähe zu euch, ich suche die Nähe zu meinen Menschen. Und er bindet sich dann an diesen Ort um eine Möglichkeit dafür zu schaffen, dass er als der heilige Gott zu gebrochenen Menschen kommen kann und es wieder diese Möglichkeiten schenkt, in seinem Volk unterwegs zu sein. Was weckt es in dir, was weckt es in euch, wenn Gott sagt, ich will bei euch wohnen, ich will bei euch wohnen? Und als ich das für mich so durchdacht habe, was weckt es in mir, dann ist es eine große Sehnsucht, wo ich merke, da ist jemand, der eine Sehnsucht in meinem Herzen stillen will, die nicht einfach nur kurz und oberflächlich irgendwie mit einer kleinen Begegnung gestillt wird, sondern da ist viel, viel mehr. Und ich denke, wir alle kennen die Begegnungen, oder viele von euch kennen die Begegnungen, man ist mit Menschen zusammen und irgendwie fühlt man sich manchmal trotzdem auch alleine. Und dann gibt es aber noch das Gegenteil davon, zu sagen, man ist mit Menschen zusammen und man macht gar nicht viel und es sind die besten Begegnungen, die man hat. Man ist einfach in Gemeinschaft zusammen, muss nicht viel Aktionen machen und nicht viel reden, man weiß einfach, hey, der andere ist da. Und noch viel, viel mehr ist es eben diese Begegnung, die Gott schaffen möchte, wo er mit uns zusammen in eine Gemeinschaft kommen möchte, nicht einfach nur irgendwie kurz und oberflächlich ist, einfach nur auf dem Kaffee mal vorbeikommt, sondern dass es was ist, ich möchte bei euch wohnen, in diese tiefe Sehnsucht des Herzens hineinkommen, in eine Ruhe, in eine Gemeinschaft und in eine verlässliche Beziehung auch. Und wenn wir dann den Sprung machen vom Alten Testament hin zum Neuen Testament, dann passiert da was komplett Entscheidendes. Paulus greift die Geschichte auf aus dem Alten Testament und auch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, dass die Möglichkeit wieder da ist. Der Tempel ist nicht mehr so nötig, sondern der Vorhang ist zerrissen. Die Begegnung zu Gott kann stattfinden. Und Paulus greift dieses Bild auf, dass er sagt, ja, jetzt ist der Tempel nicht einfach nur abgeschafft, sondern jetzt ist ganz klar, wo Gott wohnt. Oder eigentlich auch, wo Gott wieder wohnt. In dem Brief an die Korinther schreibt Paulus in Kapitel 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Gott wohnt unter uns. Gott wohnt in dir. Und das Wichtige ist dabei auch anzuschauen, an wen schreibt es Paulus. Klar, er schreibt es an eine Gemeinde, aber er schreibt es auch bewusst, wo er nicht einfach nur sagt, Gott lebt in dir oder Gott lebt in dir, sondern Gott wohnt in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Und er spricht es ihr an, in dem Miteinander, gemeinsam unterwegs zu sein, in denen, die Gott nachfolgen. Klar, natürlich ist es schon auch in jedem selbst auch. Gott wohnt, der Körper ist der Tempel Gottes, wo der Heilige Geist auch drin wohnt. Aber der Zweck ist, den Gott geschaffen hat, schon von Anfang an, ist nicht einfach nur, jeder macht sein eigenes Ding, ich und mein Gott, und dann gucken wir, wo wir hinkommen, sondern das Ziel ist, wir und unser Gott in eine Gemeinschaft hineinzugehen und da zusammen unterwegs zu sein. Und Gottes Geist wohnt eben in diesem Miteinander, wo mehr der Menschen auch zusammenkommen. Und jeder Christ, dann auch natürlich wieder im Einzelnen heruntergebrochen, dort, wo wir sind, im Alltag, in der Familie, in der Nachbarschaft, da, wo wir zusammen unterwegs sind und auch in der Gemeinde, nicht nur hier auf der Livie, sondern in allen anderen Gemeinden, das ist der Ort, wo Gott mit dabei ist. Gottes heiliger Raum. Nicht einfach nur, weil wir perfekt sind, und weil wir irgendwie das Beste machen können, sondern weil Gott diese Sehnsucht hat, bei uns zu sein. Und deshalb erinnert Paulus die Gemeinde eben dran. Hey, Gott wohnt nicht einfach nur in einem Gebäude, sondern Gott wohnt in uns, in euch. Und das ist so dieser rote Faden, der sich durch die komplette Bibel hindurchzieht. Wo Gott von Anfang an diesen Wunsch hat, bei den Menschen zu sein und sich das dann immer weiter auch ausbaut, um diese Begegnung auch wieder zu schaffen. Und es ist dieses faszinierende Bild, wo man einfach merkt, Gemeinde ist ein geniales Prinzip. Gemeinde ist was Geniales, was aber nicht von uns gemacht wurde, sondern was Gottes Initiative ist. Was auf dem gebaut ist, was Gott macht. Nicht auf unsere Leistung hin, nicht auf unser Tun, sondern Gottes Initiative hin. Und bevor wir irgendwas für Gott machen, egal ob Lobpreis, Predigt oder in verschiedenen Diensten oder auch sonst irgendwo, ist dieses klare zu sein, bevor wir irgendwas machen, ist Gott schon längst da. Und ich finde, das schafft für mich manchmal auch eine gewisse Ruhe, zu sagen, aus diesem heraus, wo Gott ist, darf ich schon sein. Wir müssen als Gemeinde nicht einfach nur Gott irgendwo herholen, dass es ein Ort ist, wo wir ihn einladen müssen. Und wenn er sich vielleicht dann einfach gut bitten lässt dann und gnädig ist, dann kommt er vielleicht gerade mal hierher. Sondern Gemeinde und das, wo Menschen, die Jesus nachfolgen, unterwegs sind, ist schon der Ort, wo Gott mit dabei ist. Der Ort, wo wir lernen, in seiner Gegenwart zu sein und seine Gegenwart auch aufzunehmen. Also wir müssen nicht erst was tun, sondern Gott ist schon längst mitten unter uns. Und ganz konkret heißt es, wenn wir jetzt hier Gottesdienst feiern, sind es nicht einfach nur irgendwie nette 1,5 Stunden, wo er sagt, ich möchte mal meine Woche so enden oder vielleicht auch in die Woche hineinstarten, sagen, komm, ich gehe jetzt hierher, gehe in einen schönen Gottesdienst, hör mal zu, was der hier vorne sagt und mache schöne Musik, sondern es ist der Ort, wo wir gemeinsam in Gottes Gegenwart auftauchen und Gott anbeten. Gemeinsam an dem Ort ist, wo Gott schon längst da ist. Und vor allem das Tröstliche, vor allem auch dann, wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Vielleicht bist du gerade beschäftigt, auch aus deinem Alltag heraus, hast irgendwie verschiedene Sachen auch mitgenommen. Dein Alltag war jetzt nicht so besonders gut und du denkst dir, ich muss erstmal hier ankommen. Vielleicht irritiert dich oder nervt dich auch der Typ, der da vorne redet und was labert der da auch? Der kommt da irgendwie auch gar nicht mit. Die Hemdfarbe ist ein bisschen komisch oder was auch immer. Du denkst dir, wo ist Gott in dem Ganzen? Vielleicht beschäftigt dich auch ganz viel. Und dass dir Trost ist, egal ob es sich so anfühlt oder nicht, Gott ist mit dabei und Gott ist da. Unabhängig von dem, ob wir ihn sehen und fühlen und spüren oder irgendwelche Emotionen da sind, ist dieses, dass Gott da ist, weil es sein Ziel ist, unter seinen Menschen zu leben. Und das ist das Schöne einfach. Und das zeigt mir auch, was das Wesen Gottes ist. Ich hatte ganz früher oft das Bild, einfach zu sagen, Gott ist jemand, den gibt's, aber der ist halt ganz oben auf einer Wolke, der schwebt da und guckt einfach munter zu, was bei den Leuten hier unten passiert. Mit all der Freude und all dem Leid, alles was da ist, ist Gott einer, der über all dem schwebt. Gott steht über all dem, aber Gott ist auch mitten mit dabei. Und Gott ist mit dabei und wohnt in seiner Gemeinde, in der Gemeinschaft von denen, die ihm nachfolgen. Und das ist so, wo ich merke, da ist ein Riesentrost und gleichzeitig aber auch die Spannung. Wenn ich weiß, dass Gott da ist, muss ich mir die Frage stellen, bin ich eigentlich da? Und bin ich bewusst, egal ob jetzt hier im Gottesdienst oder auch an anderen Orten, bin ich bewusst in Gottes Gegenwart? Und nehme ich wahr, dass Gott sogar eher in den alltäglichen Situationen ist? Oder habe ich manchmal auch das Gefühl, ihm eher irgendwie hinterherrennen zu müssen? Manchmal vielleicht sogar auch von Gottesdienst zu Gottesdienst, von Jugend zu Jugend oder von Event zu Event. Sagen, erst da erlebe ich Gott. Oder bin ich mir bewusst, dass Gott genau jetzt auch da ist, in meiner Gegenwart? Gott wohnt mitten in seinem Volk. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Dass das noch nicht mal alles ist. Es ist nicht einfach nur so, dass Gott sagt, okay, jetzt bin ich hier, was machen wir jetzt draus? Sondern dass Gott in dem, wie er seiner Gemeinde, wie er den Menschen begegnet, sogar auch aufzeigt, was sein Wesen ist, und zwar, dass sein Wesen eine Liebe ist. Dass er uns einen Wert gibt und eine Identität und dafür alles gibt. Paulus oder generell in der ganzen Bibel taucht häufiger auch das Bild von der Gemeinde als Braut auf. Dass das diese Beziehung beschreibt, wie Gott zu seinen Menschen ist. Und ich weiß, das Bild Braut ist für den einen oder anderen jetzt nicht eins, wo man sich so hineinversetzen kann. Vor allem für uns Männer ist es ein bisschen schwierig. Wir beschäftigen uns jetzt nicht in unserem Leben damit, irgendwann mal eine Braut zu werden, vielleicht eine Braut zu bekommen, je nachdem, in welcher Phase du auch bist. Aber es klingt manchmal auch eher erstmal ungewohnt. Aber genau hinter diesem Bild steckt eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht, die Gott damit auch beschreibt. Die Sehnsucht, wirklich geliebt zu werden. Und die Sehnsucht, gesehen zu werden. Nicht nur für das, was wir leisten, sondern gar nicht mal für das, was wir leisten, sondern einfach so anerkannt und die Identität zu haben für das, was wir einfach sind. Noch bevor wir überhaupt irgendwas machen müssen. Ich kenne es von meiner Seite, und ich weiß auch, dass es vielen von euch auch so geht, so dieses, wie schnell sind wir dabei zu sagen, ich muss irgendwas machen, damit ich dann gesehen werde und dafür überhaupt einen Wert bekommen. Und dadurch, dass Gott dieses Bild auch verwendet von der Braut, zeigt er, hey, da ist mehr. Und Paulus greift dieses Bild auf, das auch schon aus dem Alten Testament bekannt ist, wo sich Gott zeigt eben als ein treuer Gott, als ein leidenschaftlicher Gott und als ein hingebungsvoller Gott, dem nichts zu schade ist, und zu sagen, hey, ich möchte mit diesem Volk unterwegs sein, dass sie in meine Gegenwart kommen und dass sie mich erleben als den, der sie geschaffen hat. Und der durch all die Höhen und durch die Tiefen hindurch treu bleibt, egal was passiert. Und dieses Bild verschwindet im Neuen Testament nicht, sondern es wird auf Jesus hin nochmal mehr auch zugespitzt. Und es zeigt, wie wichtig Gott eben diese Beziehung zueinander ist. Und wenn Paulus im Epheserbrief über dieses Bild von der Braut spricht, dann ist es ein Zeichen dafür von der Hingabe, von der Identität, von der Zugehörigkeit. Dieses Bild von der Braut, da geht es um das, wie Gott uns sieht, um eine Hingabe, um eine Zugehörigkeit und um eine Identität. Und Paulus vertieft dieses Bild auch nochmal in Epheser 5, 21 und auch in anderen Versen auch nochmal, wo es eben darum geht, wie sich Männer und Frauen da auch begegnen sollen. Aber er vertieft eben dieses Bild von Braut und Bräutigam und zeigt eben, was Jesus gemacht hat. Nicht einfach nur zu sagen, so, jetzt kommen wir in unsere Gemeinschaft hinein, machen wir einen netten Spieleabend, sondern zu sagen, Jesus hat alles gegeben. Das heißt auch, Männer, liebt eure Frauen so, aufopferungsvoll. Alles zu geben und zu sagen, hey, das ist der Wert, den ich in dir sehe, das bist du mir wert, dass du in meine Gegenwart kommst, dass wir uns so die Beziehung miteinander haben. So funktioniert wahre Liebe, oder? Aufopferungsvoll, sich hinzugeben für den Nächsten, alles zu geben, egal was passiert ist. Und sogar den anderen größer zu sehen als sich selbst, zu sagen, hey, ich sehe dich und ich möchte, dass du wächst. Ich möchte, dass es dir, dass du in dein volles Potenzial ausschöpfst. Und das zeigt Jesus in dem ganzen Bild, in all dem, was er macht, um ans Kreuz zu gehen und die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Also wird klar, Gemeinde lebt nicht davon, Christus zu beeindrucken, sondern in erster Linie davon, von ihm geliebt zu werden. Und dann aus dieser Liebe heraus auch Sache zu tun, in eine Aktion zu treten und zu merken, hey, diese Liebe, die ich da empfange, möchte ich auch an andere weitergeben. Und da dann aktiv zu sein. Und ich finde dieses Spannende zu sagen, eben damit unterstreicht Gott nochmal dieses Ziel, was er mit den Menschen hat. Einfach diese hingebungsvolle Liebe, wo er sagt, hey, ich, Gott, möchte in Begegnung kommen mit dir und du bist mir alles wert, was ich damit mache, damit wir in die Gegenwart von mir kommen können, weil ich es bin, der ein Leben im Überfluss hat. Also Jesus gibt sich hin, bevor die Gemeinde irgendwas auch machen kann. Und wer wir sind, wo wir unsere Identität herhaben, das bestimmt, was wir machen. Weil aus diesem heraus kann ich dann leben. Und das Bild von der Braut zeigt, dass Gemeinde nicht einfach nur ein Mittel zum Zweck ist, um irgendwas zu machen und vielleicht noch mehr Leute zu erreichen, weil Gott jemand ist, der Jubel und diese Aufmerksamkeit braucht, sondern zu sagen, dass der Zweck von Gemeinde ist, in die Gegenwart Gottes hineinzutreten. Und dass Menschen wieder in ihre Berufung zurückkommen, was Gott in uns hineingelegt hat. Und dass wir aus dieser Liebe heraus leben. Gemeinde ist kein Mittel zum Zweck, sondern hat den Sinn und das Ziel, dass wir in der Liebe Gottes sind und da auftauchen. Und die Frage an dich ist auch, lebst du gerade aus dieser Liebe? Lebst du aus dem, wie Gott dich sieht? Oder versuchst du sie dir auch noch zu erarbeiten? Wenn du sagst, ich versuche Sachen besonders gut zu machen. Ich versuche sogar auch einen Dienst zu übernehmen, damit Gott mich sieht. Wie gelingt uns das im Alltag, da einfach auch aus dieser Liebe heraus zu leben? Und ich merke persönlich auch immer, das ist so ein Denkmuster, wo ich immer wieder mal auch darin zurückverfall. Egal wie lange schon man mit Jesus unterwegs ist, zu sagen, muss ich mir manchmal was erarbeiten in meiner Identität, egal ob jetzt in der Kirche oder im Alltag. Und ich bin vor kurzem da recht arg erschrocken. Es gab bei uns geplante Veränderungen. Das ist auch noch eine Sache, die Julia, du gefragt hast, was sich bei uns verändert hat. Meine Frau und ich teilen uns hier eben die Stelle als Pastoren. Und ich habe mir dann noch für einen Minijob was gesucht bei Edeka. Das ist das, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und einfach ein paar Stunden die Woche da noch zu arbeiten. Und als ich dann den Tag hatte von dem Probearbeiten, ich wollte da unbedingt hin, das war so mein erstes Ziel, eben hier wieder zurück zu Edeka zu gehen, weil ich das damals auch sehr genossen habe. Und an dem Tag von dem Probearbeiten habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mich besonders anstrengen. Jetzt muss ich besonders gut sein und aufpassen, dass nichts passiert. Damals meine Ausbildung, weiß ich noch, mit Flaschen gearbeitet, es sind ein paar Flaschen runtergefallen, das macht jetzt beim Probearbeiten jetzt nicht so den großen, den ersten guten Eindruck. Und ich merke, obwohl ich es eigentlich hätte nicht sein müssen, war ich irgendwie leicht angespannt. Und dann ist so wie so ein Gespräch mit Gott daraus entstanden, zu sagen, wieso schaffst du daraus eigentlich deine Identität? Spricht null, sich anzustrengen, das ist nicht das, was ich damit sagen will. Es ist gut, auch sich aufzuopfern und auch alles zu geben. Aber ich habe gemerkt, für mich ist so dieses entstanden, möchte ich da jetzt eigentlich gesehen werden von den Leuten? Das waren ja zum Teil auch Leute, mit denen ich damals in der Ausbildung auch war oder die dann meine Ausbilder dann auch waren. Ich möchte euch beweisen, dass was da aus mir geworden ist. Ich gemerkt habe, nein, was macht das eigentlich mit meiner Identität? Und wo bin ich da wieder irgendwie gefühlt in so eine Falle zurückgerutscht, zurückversetzt in meine jugendlichen Jahre? Und dachte, wem muss ich da eigentlich gefallen? Und dieses Gespräch dann eben mit Gott zu sagen, hey, ist deine Identität nicht eigentlich durch das, was ich dir schon gegeben habe? Wie oft geht uns das im Alltag? Vor allem in jüngeren Jahren ist es immer noch ein bisschen mehr, da kann ich mich auch noch ganz viele Sachen erinnern, wo man einfach irgendeinen Blödsinn macht, um dann Anerkennung zu bekommen, um einfach zu merken, hey, siehst du mich? Merkst du eigentlich, wie ich bin? Also dem anderen gegenüber. Und Gott aber sagen möchte, hey, ich möchte nicht, dass du deine Identität und deine Anerkennung von anderen Leuten holst, sondern dass du sie von mir holst. Weil ich es bin, der den Überfluss hat. Ich möchte in dir wohnen und ich möchte dieses geniale Leben, was ich für dich gedacht habe, in meiner Gegenwart möchte ich, dass du es aus mir heraus lebst. Und uns da immer wieder auch zu fragen, warum mache ich Dinge und lebe ich aus dieser Identität und aus dem, wie Gott mich sieht, eigentlich heraus? Und das Nächste ist zu sagen, wie bleiben wir eigentlich in dieser Liebe? Wenn ich mir dessen bewusst geworden bin, dass Gott in mir wohnen möchte, was auch immer das in dir vielleicht auch auslöst, in der Hoffnung eigentlich was Gutes, dass es auslöst, diese Sehnsucht, dass Gott da sein möchte und dass der auch eine Identität und eine Anerkennung auch schenkt in seinem Überfluss, dann mal auch zu merken, wie kann das, dass wir aus dieser Gegenwart heraus leben, zu einer Kraftquelle im Alltag werden? Und Jesus antwortet darauf mit einem relativ einfachen, aber auch mit einem radikalen Bild, und zwar mit dem Bild von einem Rebstock. In Johannes 15, in Versen 4 und 5, sagt Jesus, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus sagt nicht, komm, streng dich mehr an, endlich mehr Power, mach mal endlich was, dass da aus dir heraus was wird und dass du herauswächst oder produziert endlich mehr Frucht und macht einfach mal, weil daraus entsteht deine Identität, erst so bekommst du eine Anerkennung und Aufmerksamkeit von mir, sondern was Jesus da eigentlich sagt ist, hey, bleib. Bleib in meiner Gegenwart, bleib ganz eng mit mir verbunden, eng in diesen, als Rebe an dem Rebstock, und eng verbunden in dem, dass ich in dir wohne. Und das Bleiben, das ist das Schöne, das ist eine Einladung. Sagen, hey, bleib. Ich habe da was für dich, was genial ist. Und dadurch tankst du auf. Und dadurch lebst du in meiner Beziehung, in meiner Gegenwart. Und das Bild beschreibt eben eine Beziehung. Und nicht einfach nur eine Technik, nicht irgendwas, eine gewisse Handlung, die man machen muss, sondern zu sagen, hey, in dieser Gegenwart möchte ich leben. Weil Gott genau dadurch Identität baut. Und dann entsteht daraus was? Dann entsteht daraus Frucht, aus dieser Identität heraus, in diesem Verbundenbleiben. Und das Tun, also Dinge zu machen, egal ob in der Gemeinde oder im Alltag, ist enorm wichtig. Versteht mich da bitte nicht falsch. Auch vor allem in dem, wie Gott den im Schöpfungsauftrag gegeben hat, hey, wir sind dazu berufen, zu bebauen und zu bewahren, nicht einfach nur zu sein. Bei mir ist heute schon der Hauptfokus auf dem Sein. Aber grundsätzlich kann man eigentlich dieses Sein und dieses Tun gar nicht voneinander trennen. Die Frage ist nur, was ist die Reihenfolge? Mache ich, um zu gefallen? Gehe ich vielleicht sogar in religiöse Handlungen hinein? Sage ich, gehe in den Gottesdienst, möchte Gott gefallen? Ich bin doch hier oder ich gebe doch gut meinen Zehnten, mache gewisse Handlungen, ich lese doch meine Bibel, ich gehe überall hin und mache das, ich setze mich für dich ein, bitte seh mich doch. Oder ist die Reihenfolge zu sagen, Gott, ich lebe in deiner Gegenwart, ich lebe aus deiner Beziehung heraus, und aus dem heraus möchte ich mich einsetzen, dort, wo du mich einsetzt. In meiner Gemeinde, in meinem Alltag, in meiner Familie, im Beruf, in den Freundschaften, in den Familien. Also ganz wichtig ist, auch wenn das nicht so stark betont wird heute, das Sein und das Tun gehören untrennbar zusammen. Aber bevor wir eben in dieses Tun gehen, ist es wichtig, dieses Sein auch zu verstehen. Aus dieser Gegenwart heraus zu leben und auch da auch dem Schöpfungsauftrag auch nachzugehen. Also dieses ein geistliches Leben auch unterwegs zu sein mit Gott, ist auch erstmal dieses Empfangen. Und Empfangen, und das dann aber nicht nur bei sich zu behalten, sondern auch dann an andere auch weiterzugeben. Und daraus entsteht dann Frucht. Frucht in unserem eigenen Leben, wo wir merken, dass wir Gott ähnlicher werden, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und dann aber auch, dass wir in unserem Umfeld Dinge machen, die wir aus ihm heraus tun. Egal, ob es mit dem ist, wie wir mit unseren Kindern oder mit unseren Familien zusammen sind oder in unserem Alltag heraus. Und das ist das Spannende, wo sehen wir das wieder am konkretesten? Dass aus diesem Leben heraus was entsteht, was Jesus selber sagt, ist das, was er auch selber lebt. Dass er sich selber wieder auch immer wieder zurückzieht, um in die Beziehung zu seinem himmlischen Vater auch zu gehen. Dass er vor den Jüngern auch betet und gemeinsam mit ihnen betet, aber auch sich zurückzieht um bewusst in diese Gegenwart von seinem Vater zu gehen. Er könnte noch viel, viel mehr tun, noch viel, viel mehr Wunder vollbringen, noch viel, viel mehr Leute heilen, noch viel, viel mehr Zeichen auch vollbringen und den Leuten zeigen, hey, seht her, ich bin Gott. Aber er weiß, woher er diese Kraft nimmt und das nicht aus dem Tun heraus, sondern aus dem Sein und sich immer wieder zurückzieht in die Begegnung mit seinem himmlischen Vater und merkt, das ist das, wo ich gerade mich zurückziehen muss, weil er auch nur das tun kann, was er den Vater tun sieht, aus dieser Beziehung heraus. Und dann kommt auch eine Anstrengung. Ich will es auch nicht im Evangelium predigen, das heißt so, sei einfach und dann passiert alles ohne Anstrengung. Ich denke, die meisten von euch wissen, als Christ wird es nicht immer unbedingt einfacher. Es war ganz lange mal eine Illusion. Man dachte, hey, wenn ich zu Jesus finde, dann wird mein Leben ganz viel einfacher. Bis ich dann gemerkt habe, es ist in vielen Dingen sogar das Gegenteil, aber es wird anders. Weil ich dann auch weiß, wofür manche Dinge auch passieren. Warum manche Anstrengung auch nötig ist. Für Jesus war es ja auch nicht der bequeme Weg zu sagen, ich gehe jetzt einfach ans Kreuz, sondern es war der Weg von der Anstrengung, von dem Leiden, von Schmerzen, von Qualen. Das heißt nicht, dass jeder von uns Leiden und Schmerzen und Qualen vollziehen muss, aber zu sagen, hey, daraus entsteht manchmal auch eine Anstrengung. Aber der Fokus wird ein anderer. Und vor allem der Fokus, wenn ich das nicht einfach nur aus dem Tun heraus mache, aus dem Pflichtbewusstsein, sondern zu sagen, hey, ich lebe aus der Gegenwart Gottes. Ich lebe es, dass Gott in mir ist und dass er in mir eine Wohnung haben möchte und in uns als Gemeinde. Und deswegen sind so, mittlerweile verschiebt sich das auch, vor allem in der jüngeren Generation, zu sagen, hey, beten und Bibel lesen, irgendwie ist es ein cooles Add-on. Aber eigentlich gar nicht mehr die Pflicht. Sondern eher, wo Jesus dann zeigt, hey, das ist enorm wichtig. Das sind diese Zeiten und Phasen, beten und Bibel lesen, sich in die Stille zurückzuziehen, die eine Möglichkeit sind, in die Gemeinschaft Gottes zu kommen und auch zu erleben, wie Gottes Geist wirklich ist und wie Gott sein ganzes Wesen auch beschreibt durch das, wie er in der Bibel ist. Oder auch, wo wir bewusst eben in Stille gehen, bewusst in die Kleingruppe oder in den Gottesdienst oder in andere Projekte und Möglichkeiten, dass es nicht einfach nur irgendwie ein Mittel zum Zweck ist, zu sagen, man macht es halt, weil man ein guter Christ ist, sondern das sind diese Möglichkeiten zu sagen, hey Gott, da möchte ich in die Gegenwart von dir eintauchen. Und auch nicht, um zu sagen, da möchte ich dich erleben, weil das nicht einfach nur so ein Event ist, sondern zu sagen, zu wissen, hey Gott, du bist schon da und ich möchte ganz bewusst in deine Gegenwart kommen, an den Ort, wo du schon bist. Und das nicht nur als Gemeinde, sondern auch in unserem Alltag, wo wir an verschiedenen Stellen unterwegs sind. Und dass es nicht einfach nur irgendwelche Praktiken sind, um Gott näher zu kommen, sondern eben wirklich dieses Bewusstsein ist, dass Gott schon längst da ist. Und da geht es auch um dieses Bild nochmal von Braut und Bräutigam. Wo dieses Bild ist von der Hingabe, von der Leidenschaft, von einem Aufopfern auch zu sagen, hey Gott, ich möchte da in deine Gegenwart kommen. Und es kostet mich auch gerade manchmal was. Einen Rückschritt zu machen aus dem, wo ich gerade im Alltag bin. Jede von uns könnte viele Sachen machen und hätte viel zu tun. Aber zu sagen, hey Gott, ich möchte deine Einladung eben an dem Bild von dem Rebstock auch sagen, ich möchte in diese Einladung, in diese Verbindung hineinkommen und erleben, dass eben diese Frucht aus dieser Beziehung kommt. Nicht aus einem Tun, sondern dass diese Frucht aus einer Beziehung kommt. Weil ohne dieses Bleiben, ohne in diesem mit Gott verwurzelt sein, wird alles ganz schnell technisch. Dann wird Gemeinde, wird dann auch zur Organisation. Dann muss man das noch mehr machen und das noch und das könnten wir und das könnten wir noch machen. Und alles nur noch um die Strukturen. Wenn Gott da nicht mehr im Zentrum steht, dann geht alles auch ins Nichts. Sondern zu sagen, hey Gott, wir machen das alles aus dem heraus, was du uns gibst. Aus deiner Gegenwart heraus. Und dass wir in der Fülle, die wir erleben dürfen, jeder Einzelne für sich, aber auch als Gemeinde, möchten, dass andere Menschen das auch noch erleben, in dieses Leben in Überfluss hineinzukommen. Also die entscheidende Frage für dich ist, nicht in erster Linie, was solltest du jetzt tun? Wo könntest du jetzt noch mehr machen? Sondern die Frage, die du dir stellen solltest, ist, bist du bewusst in Gottes Gegenwart? Bist du bewusst in Gottes Gegenwart? Gerade hier oder auch wenn es dann morgen wieder zurück in Schule, Arbeit, bei den Kindern zu sein, darum geht es zu sagen, auch da, Gott ist da, aber bist du mit dabei? Gemeinde lebt eben aus dieser Gegenwart Gottes heraus. Und die lebt aus dieser Liebe heraus, die Gott in uns hineingelegt hat, in jeden Einzelnen von uns. Und sie lebt aus dieser Verbindung zu ihm. dieses Gemeinsame zu sein. Und wir haben uns drei Bilder angeschaut und keines von diesen drei Bildern steht alleine für sich, sondern jedes von diesen drei Bildern beschreibt die gleiche Wahrheit, und zwar, dass Gott ist in unserer Nähe und diese Begegnung zu uns sucht. Dass Gott diesen Kontakt zu seinen Menschen möchte. Dass Gemeinde der Ort ist, früher die Stiftshütte oder der Tempel und dann auch dieser Tempel in uns oder der Tempel, der wir sind, dass Gott da ist, dass Gott längst da ist. Und nicht einfach nur eben ganz weit oben und weit weg im Himmel irgendwo, wo er dann da oben auf seiner Wolke schwebt, sondern dass Gott hier ist. Heute, gestern, morgen, dass Gott immer da ist. Und vor allem im Gewöhnlichen, im Alltag. Nicht von Event zu Event und von irgendwie besonderen Erlebnissen oder vielleicht auch von dem, wo ich merke, ich möchte mehr Wunder sehen, sondern dass Gott im Alltag gegenwärtig ist. Und dass Gemeinde die Gemeinschaft ist, die von Gott geliebt wird. Als Braut, hingebungsvoll, treu und leidenschaftlich, aufopferungsbereit, der dann alles gibt. Und da auch eine Identität schafft, die sagt, hey, das kostet mich was, aber ich möchte, dass du diese Identität lebst und erhältst. Und dass Gemeinde das ist, wo Leben aus dieser Verbindung funktioniert. Vom Rebstock zur Rebe, aus dem Alltag heraus verbunden mit Jesus. Und was macht das jetzt mit unserem Alltag? Wenn wir ganz bewusst im Alltag aus dieser Beziehung heraus leben, dass wir dann nicht mehr eben nur von Gottesdienst zu Gottesdienst vielleicht gehen oder von Event zu Event, von Limitless zu Limitless, sondern zu sagen, Gott ist im Alltag mit dabei. Unabhängig vom Gebäude, unabhängig davon, ob ich gerade in meinem Dienst, in meiner Arbeit oder in meiner Familie bin, wo ich merke, hey, aus dieser Gegenwart heraus möchte ich leben. Aus dieser Gegenwart heraus möchte ich Entscheidungen treffen von dem, wie Gott du es siehst. Wie Jesus sich zurückzuziehen, im Kontakt zu sein mit dem himmlischen Vater und zu sagen, hey, das ist das, was mein Leben bestimmt. In meinem Handeln, in meinem Tun, in all dem bewusst aus der Gegenwart Gottes zu leben und eine Antwort zu geben auf diese tiefe Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat und wo wir merken, die wird gestillt durch das, was Gott uns gibt. Und daraus dann eine Frucht entsteht, die ganz große und weite Wellen schlägt, weil man merkt, das verändert mich und das verändert mein Umfeld und auch den Nächsten, den ich begegne. Und das ist eine Bewegung, die nicht bei uns beginnt, nicht bei mir beginnt, sondern es ist eine Bewegung, die bei Gott beginnt, der den Weg frei macht und in die Gott uns mit einbezieht, weil er dich und weil er mich mit dabei haben möchte. Und für dich eben eine Einladung auszusprechen am Ende, die Frage ist eben nicht, was solltest du jetzt eher für Gott machen, sondern eher, wo kannst du eben bewusst in dieser Gegenwart leben? Und da fängt es natürlich schon zuerst auch bei dir persönlich an, zu sagen, wo möchtest du aus dieser Beziehung leben? Aber dann auch, wenn es dann in den Alltag geht, in vielleicht eine Kleingruppe auch, in eine Gebetszeit, zu sagen, nicht, was könnten wir da jetzt alles machen, sondern auch sich bewusst diesen Weg zu suchen, hey, wir möchten gerade mal zusammen vor dich kommen und aus deiner Gegenwart leben. Aus deiner Gegenwart heraus in die Gebetszeit gehen, aus deiner Gegenwart heraus in das Tun, in draußen den Garteneinsatz und zu sagen, da möchten wir gemeinsam unterwegs sein. Und das ist dann vom Ich zum Wir kommt. Vom Ich als ich persönlicher kleiner Mensch hin zu dem, dass wir als Gemeinde zusammen unterwegs sind. Oder als Kleingruppe, einfach an dem Ort, wo du bist. Das Ganze im Kleinen zu leben und dann ins Große überzugehen in die Gemeinschaft. Und ich lade dich ein, ganz bewusst immer wieder auch Momente der Stille einzubauen in deinem Alltag. Und es kostet was, es ist schwierig und es ist herausfordernd, dir erstmal die Zeit freizuschaufeln, vor allem in den verschiedenen Generationen. Nicht einfach nur in dem, wo man kleine Kinder hat, sondern in allen Generationen gibt es so viele Möglichkeiten zu sagen, ich könnte meinen ganzen Alltag mit so vielen Sachen füllen. Aber zu sagen, nein, ich räume jetzt Zeit ein, dafür in meinen Alltag bewusst zurückzuziehen und aus der Gegenwart Gottes herauszuleben. Und das einzuplanen, soweit es möglich ist. Und gleichzeitig, aber an den Orten, wo du in deinem Alltag bist, zu sagen, hey, da immer wieder einen kurzen Moment innezuhalten und zu sagen, Gott, du bist da, lass mich dir da begegnen und aus dem heraus zu handeln und da eben aus seiner Gegenwart heraus zu leben. Und ich weiß, es gibt gewisse Spannungen. Die Spannungen werden wahrscheinlich nie aufhören zu sagen, es ist nicht immer so einfach zu sagen, ich spreche jetzt ein Gebet und dann passiert es. Ich war vor kurzem bei einem Lobpreisabend und bin bewusst hingegangen, um eben in diese Gegenwart Gottes zu gehen und da einzutauchen, zu sagen, Gott, ich möchte dich anbeten. Und dann war ich da, dann war das nicht die Art, wie ich Gott anbete. Das war mir irgendwie alles auch zu wild zum Teil. Es gab verschiedene Momente, die mich gestört haben. Und ich war einen kurzen Moment war ich da, wo ich mir dachte, Gott, was ist das jetzt? Auch ein Gebet gesprochen, Gott, ich bin eigentlich gekommen, um dich anzubeten und Gemeinschaft mit dir zu haben, bewusst in deine Gegenwart zu kommen. Und für mich das Überraschende war, ich habe eine Antwort bekommen. Und es ist eben genau das. Die Antwort für mich war, ich bin da. Und es war erstmal für mich so ein, oh, stimmt. Ich fokussiere mich gerade auf ganz viele andere Sachen, die mich ablenken. Aber du bist mit dabei. Und für mich war das danach, diese bewusste Entscheidung zu treffen, egal ob die Sachen gerade da sind. Es hat danach nicht aufgehört, es hat mich immer noch weiter gestört. Ich musste dann ein bisschen schmunzeln, weil ich wusste, Gott ist da. Und es hat mir geholfen, dann in die Anbetung reinzukommen. Es wird immer wieder Möglichkeiten und Wege geben, die sagen, das stört mich. Und da gibt es verschiedene Sachen, die sind schwierig für mich. Und dann ist was angespannt. Aber für mich war dieses, sozusagen, schon fast ertappt zu sein, Gott zu sagen, ich bin da, aber ich war es nicht mit meinem Herzen. Und so Situationen gibt es immer wieder im Alltag. Ich kenne das auch mit kleinen Kindern einfach. Dann ist es schwieriger. Oder du bist gerade auf der Arbeit und hast ganz viel zu tun. Und einen kurzen Moment innezuhalten und zu sagen, Gott, ich weiß, du bist da. Aber irgendwie bin es ich gerade nicht. Und diese kurze Verbindung zu schaffen und zu sagen, ich möchte jetzt gerade wo an dem Moment, wo ich bin, aus deiner Gegenwart heraus leben. Und das ist die Einladung an dich, deinen Alltag immer wieder zu unterbrechen und aus dieser Gegenwart heraus zu leben, weil Gott da ist. Aber die Frage ist, sind es wir? Und wir gehen jetzt gleich in den Lobpreisblock über, wo wir Gott Lieder singen. Und das Ziel ist, dass du für dich wahrnimmst, bist du da gerade da, weil Gott ist da. Unabhängig davon, wie der Lobpreis ist, unabhängig davon, wie hier vorne alles abläuft, Gott ist da. Und ich will es nicht einfach nur sagen, sondern ich will auch, dass wir das praktisch machen und bevor wir in die Anbetungszeit gehen, bewusst in diese Gegenwart Gottes, dass wir da gemeinsam einen kurzen Moment still werden und jeder für sich ein Gebet sprechen kann, sagen, wo bist du gerade in deiner Herzenshaltung vor Gott? Und ich lade dich dazu ein, wenn es dir möglich ist, dazu aufzustehen und es gerade mit dem Körper zu zeigen, Herr Gott, ich bin auch da. Wenn es dieses Gebet ist, wo du für dich sprechen kannst. Und ich lade dich ein, wenn es eben möglich ist, dass du jetzt dazu aufstehst und dann lasse ich uns einen Moment Stille, wo du eben Gott das hinlegen kannst, wie du gerade da bist und dieses Bewusstsein hast, Gott ist da, unabhängig davon, wie du das bist. Und dann spreche ich ein Gebet. Danke, himmlischer Vater, dass du da bist. Danke, dass du schon vorher auch da warst und immer auch da sein wirst. Danke, dass du die Gegenwart von uns suchst. Hilf dir uns dabei, in deine Gegenwart zu kommen. In dem, was unser Herz gerade bewegt, dass wir aus deiner Gegenwart heraus leben. Egal ob jetzt, wenn wir dich in den Liedern gleich anbeten wollen. Oder im Alltag, dass wir bewusst sind, dass du da bist. Und danke Gott, dass du alles dafür gegeben hast, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen. Und dass wir und ich und jeder Einzelne es wert ist, in deine Gegenwart zu kommen. Danke für all das, was du gemacht hast und damit zeigst, was dein Wesen ist. Danke, guter Gott, für dich. Amen.